Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder hier stehen darf. Hoffentlich freut ihr euch auch wenigstens ein bisschen. Sonst nimmt es mir nicht persönlich übel, dass das Kirchenjahr bei uns jetzt um eine Woche verschoben wurde. Zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, bis vor kurzem wusste ich selbst noch gar nicht, dass heute Erntedank sein wird. Und außerdem, als ich gefragt wurde, ob ich heute predigen möchte, da hatte ich eigentlich das Thema schon im Kopf. Und davon wollte ich dann auch nicht mehr abrücken, weil es mir so wichtig war. Genau, ich wollte mir noch die Uhr stellen. Ich befürchte nämlich, dass ich mich ein bisschen in Rage reden könnte und dass es dann etwas lange wird. Genau, mein Thema. Ich habe, als wir in Griechenland im Urlaub waren, habe ich ein Buch geschenkt bekommen. Das heißt Das Leben des Messias von Arnold Fruchtenbaum. Und der Autor Arnold Fruchtenbaum ist ein Jude, der an Jesus glaubt, also ein sogenannter messianischer Jude. Und dieses Buch beleuchtet eigentlich das ganze Neue Testament, oder sagen wir mal die Evangelien, aus der Sicht eines messianischen Juden. Gibt sozusagen die Hintergründe, wie ein Jude manches verstehen würde, was wir gar nicht wissen über die Kultur und über die Religion. Und das hat mich total fasziniert und begeistert und auch ganz neu eigentlich zum Lesen der Evangelien herausgefordert und ermutigt. Und das möchte ich versuchen, heute ein bisschen an euch weiterzugeben. Genau, als Hintergrund muss man ein bisschen was wissen zu der Situation zur Jesu Zeit. Es ist so gewesen, dass Israel von den Römern besetzt war und auch von ihnen regiert wurde. Aber trotzdem hatte Israel trotzdem sowas wie eine eigene Regierung. Das nannte sich der Hohe Rat und der war so für politische und vor allem auch religiöse Fragen eigentlich die wichtigste Instanz. Wenn es Fragen gab, dann rannte man immer zu denen. Und der Hohe Rat setzte sich zusammen aus den Priestern und den Schriftgelehrten, die man auch Pharisäer nennt, den Begriff kennt man wahrscheinlich. Was in der Religion der Juden, also im Judentum, eine große Rolle spielt, ist das Warten auf den Messias. Eigentlich ist alles auf den Messias ausgerichtet. Und Messias bedeutet, beziehungsweise die Vorstellung vom Messias war, dass er Israel befreien würde. Damals erwartete man auch, dass er sie von der römischen Vorherrschaft befreien würde. Und dass er im Prinzip ein Friedensreich einläuten würde. Und es traten immer wieder Menschen auf, die von sich behaupteten, der Messias zu sein, oder von denen andere sagten, dass er der Messias sei. Es war aber bisher keiner. Also Johannes der Täufer beispielsweise, bei ihm wurde auch vermutet, dass er der Messias sein konnte, obwohl er es nie von sich behauptet hat. Genau, als also Jesus auf die Erde kam, mit dem Anspruch, er ist der versprochene Retter, der Messias, musste er sich sozusagen also irgendwie ausweisen. Wenn man das nur sagen würde, würde das einem kaum jemand glauben. Und sein Ausweis waren im Prinzip seine Wunder. Und diese Wunder haben, wenn man den jüdischen Hintergrund kennt, teilweise eine ganz neue oder andere Bedeutung, als wenn man es einfach als Christ so liest. Und ich habe mir drei Wunder ausgesucht, die alle eine ganz spezielle Bedeutung haben. Anfangen möchte ich mit Markus 1, Vers 40 bis 45. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Er fiel vor ihm nieder und bat, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus hatte Mitleid mit dem Mann, deshalb streckte er die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund. Im selben Augenblick war der Aussatz verschwunden und der Mann geheilt. Sag niemandem etwas, schärfte Jesus ihm ein, sondern geh sofort zum Priester und lasse dich von ihm untersuchen. Bring das Opfer für deine Heilung dar, wie es Mose vorgeschrieben hatte. So werden die Priester sehen, dass ich im Auftrag Gottes handle. Doch der Mann erzählte überall, wie er geheilt worden war, sodass Jesus nicht länger in der Stadt bleiben konnte. Er musste sich in eine einsame Gegend zurückziehen, aber auch dorthin kamen von überall die Leute zu ihm. Wenn ich das so ohne den Hintergrund, oder so habe ich es vermutlich auch immer gelesen, man überliest, es ist eine ganz gewöhnliche Heilung in Anführungszeichen. Jesus hat viele Menschen geheilt. Und man fragt sich dann aber eigentlich, wenn man sich es genauer anschaut, warum kommen plötzlich so viele Leute, dass er nicht mal mehr in der Stadt bleiben kann? Also irgendwas muss daran besonders gewesen. Er musste sich aus der Stadt zurückziehen. Und der Grund dafür liegt in der Krankheit, die er geheilt hat. Das war hier im Bibeltext, heißt es Aussatz, und heute verstehen wir darunter Lepra. Und jetzt muss man dazu wissen, dass Lepra zur damaligen Zeit eine ganz besondere Bedeutung hatte. Wenn jemand Lepra hatte, dann hatte das immer den Anschein von göttlicher Bestrafung. Und so hat sich eigentlich das Bild geprägt, oder es wurde die Lehre entwickelt von den Pharisäern, dass ein Mensch Lepra nicht heilen kann. Beziehungsweise Lepra kann eigentlich gar nicht geheilt werden, weil es eine Strafe Gottes ist. Komisch daran ist nur, dass es in 3. Mose Kapitel 14 ein ganzes Kapitel darüber gibt, wie ein von Lepra geheilter Mensch zu behandeln sein von den Priestern. Und deshalb war die Erklärung der Pharisäer, wenn der Messias kommt, dann könnte er Menschen mit Aussatz oder mit Lepra heilen. Aber vorher könnte das gar nicht passieren. Niemand könnte von Lepra heilen. Sowas nennt man dann ein messianisches Wunder. Es ist sozusagen ein Wunder, was nur der Messias tun könnte. Es gab auch seit der Fertigstellung der Gesetze, also der Mosesbücher, gab es keinen einzigen Fall, wo ein Jude von Lepra geheilt wurde. Auch in anderen Schriften der Juden gab es das nicht. Deshalb legt Jesus da jetzt auch so viel Wert drauf, dass der Geheilte zuerst zu einem Priester geht, weil er will das sozusagen bestätigt haben von offizieller Seite. Die Priester, die dann auch eben zum Hohen Rat zum Teil gehörten, sollten das anerkennen. Und somit würde klar werden, Jesus ist der Messias. Richtig. Und wie man in dem Text sieht, hat sich das auch relativ schnell herumgesprochen. Und der Hohe Rat hat davon auch Wind bekommen. Und dann gab es eine ganz bestimmte Vorgehensweise. Wenn bekannt wurde, dass da jemand ist, der sich als Messias ausweist, und das hat Jesus mit diesem Wunder getan, dann würden die Pharisäer eine Gesandtschaft zu ihm schicken und ihn zunächst mal beobachten. Es gab dann zwei Phasen der Untersuchung. Es fing mit der Beobachtung an. Da würden sie nur ihn anschauen und gucken, ist es ein wichtiger Fall oder ist er nur ein Wichtigtour. Dann würden sie noch keine Fragen stellen, sondern nur beobachten. Und dann entscheiden, ist er wichtig oder nicht. Und wenn er wichtig wäre, dann würde es zur Phase des Verhörs kommen. Wenn man jetzt weiterliest an der Stelle, wo wir gerade gelesen haben, allerdings im Lukas-Evangelium, auch nach dieser Geschichte, dann steht in Lukas 5, Vers 17, dass Pharisäer aus ganz Galiläa, Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, um Jesus zu hören. Es ist also kein Zufall, dass die hier sind, sondern sie kamen von überall her, um Jesus anzuschauen. Es hat sich rumgesprochen und sie nahmen ihn sehr ernst, weil er hatte ein messianisches Wunder verrichtet kurz zuvor. Das ist dann die Geschichte, auf die möchte ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Das ist die Geschichte der Krankenheilung. Da wird ein Gelähmtenheilung. Da wird ein Gelähmter zu Jesus gebracht und bevor Jesus diesen Menschen heilt, sagt er ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist für die Pharisäer eine absolute Provokation. Es ist für sie eine Gotteslästerung im Prinzip, weil sie glauben, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Und trotzdem liest man dann in Matthäus 9, Vers 3, das ist Gotteslästerung, dachten sie bei sich im Stillen. In einer Parallelstelle steht, dass sie es unter sich sprachen. Also man würde erwarten, sie platzen jetzt heraus, das ist Gotteslästerung, aber sie waren noch in der Phase der Beobachtung, haben deshalb nur das gedacht oder unter sich gesprochen. Sie durften eigentlich noch gar keinen Einwand erheben. Das sind so Dinge, die stehen nicht im Text, aber wenn man den Hintergrund kennt, dann für einen Jude ist das wahrscheinlich relativ offensichtlich. Jesus kannte aber die Gedanken der Pharisäer und hat deshalb darauf geantwortet und hat, um seine Macht zu demonstrieren, den Gelähmten geheilt. Und hat damit auch nach jüdischer Logik, er hat das schwerere Wunder getan, nämlich den Gelähmten geheilt, und hat damit bewiesen, dass das, was er vorher gesagt hat, dass er Sünden vergeben hat, auch wahr ist. Es ist jetzt eigentlich selbstverständlich, dass wenn diese Gesandtschaft von Pharisäern zurück nach Jerusalem gehen würde, dass sie sagen würden, dieser Jesus ist wichtig, den müssen wir weiter beobachten. Und so ist es dann nämlich auch. In den folgenden Begebenheiten mit Jesus und bei den Wundertaten, die er danach noch getan hat, waren immer Pharisäer dabei und haben ihm widersprochen, haben Einwand erhoben, haben Fragen gestellt, Fangfragen, und wollten ihn so im Prinzip irgendwie eine Falle stellen. Der nächste Text, den ich vorlesen möchte, der steht in Matthäus 12, Vers 22. bis 24. Danach brachte man einen Mann zu ihm, der blind und stumm war, weil ein böser Geist ihn beherrschte. Jesus heilte ihn und er konnte wieder reden und sehen. Hier vertreibt Jesus einen bösen Geist aus einem Menschen. Das ist für uns heute irgendwie ein bisschen befremdlich, wir kennen das nicht mehr so gut. Damals war es aber nicht unbedingt ungewöhnlich. Auch die Pharisäer sind immer wieder auch rausgegangen, um auch Menschen von Dämonen zu befreien. Allerdings konnten sie es nicht in dieser Vollmacht tun, wie Jesus es tat. Sie hatten einen festen Ablauf. Es lief so ab, sie sprachen den Geist im Prinzip an und fragten ihn nach seinem Namen. Wir kennen das Vorgehen auch von Jesus an einer Stelle. Dann sagte der Geist ihnen den Namen und erst dann konnte man ihn vertreiben. Wenn es also jetzt einen Geist gäbe, der stumm macht, dann war es unmöglich für die Pharisäer, diesen Geist zu vertreiben, weil man konnte seinen Namen nicht erfahren, so konnte man ihn auch nicht vertreiben. Hier hat sich also auch wieder diese Lehre entwickelt, dass nur wenn der Messias kommt, dann könnten Geister, die stumm machen, vertrieben werden. Eigentlich ein unscheinbarer Satz, der hier steht, aber es steckt einfach so viel drin. Man brachte einen Mann zu ihm, der blind und stumm war, weil ein böser Geist ihn beherrschte. Und dass Jesus ihn heilt, ist hier nicht eine Kleinigkeit, sondern es ist ein Wunder, was ihn als Messias auszeichnet. So kann man dann nämlich auch die Reaktion verstehen. In großer Aufregung riefen da die Menschen, ist dieser Jesus vielleicht doch der versprochene Retter, der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, er kann nur deshalb die Dämonen austreiben, weil ihm der Teufel, der Oberste aller Dämonen, die Macht dazu gibt. Mir war das vorher überhaupt nicht bewusst, aber diese Stelle ist eigentlich eine Schlüsselstelle in Jesu Leben. Weil das ist, für uns ist es heute eigentlich nicht so selbstverständlich oder uns ist es oft auch nicht so bewusst, aber Jesus kam zunächst mit dem Auftrag auf die Erde, um der Messias für das Volk Israel zu sein. Also er kam als Retter der Juden. Und an dieser Stelle hier in Matthäus 12 ist eigentlich die offizielle und öffentliche Ablehnung der Juden von Jesus als ihren Messias. Vorher haben sie im Prinzip darum noch nicht, sie hatten sich noch nicht entschieden, sie wussten, also sie waren von Anfang an irgendwie gegen ihn, aber das hier ist die öffentliche Bekenntnis. Und es ist nicht nur, dass sie ihn als Messias ablehnen, sondern sie sagen noch dazu, dass er seine Macht vom Teufel hat. Also das ist, wie gesagt, eine der wichtigsten Begebenheiten in Jesu Leben, weil sich dadurch sozusagen sein Auftrag änderte. Er war jetzt von den Juden abgelehnt worden und sein Auftrag war jetzt, so wie wir es eigentlich kennen, er war jetzt der Erlöser der ganzen Welt, aller Völker. Dass das natürlich Gottes Plan von vornherein war, wissen wir im Prinzip auch aus der Bibel, aber zunächst kam Jesus für die Juden. Erst nachdem er abgelehnt wurde, hier in Matthäus 12, hat sich das geändert. Da stellt sich die Frage, warum wurde Jesus eigentlich so abgelehnt? Er hat sich doch eindeutig mit seinen Wundern ausgezeichnet. Wie konnte man ihm überhaupt widersprechen? Es war offensichtlich, die Leute haben es auch im Prinzip immer wieder gemerkt. Sie fragen ja, ist dieser Jesus vielleicht doch der versprochene Retter? Das hat mehrere Gründe. Also Jesus hat einiges gemacht und gesagt, was den Pharisäern nicht gepasst hat. Und er war auch einfach schon nicht der Typ, im Prinzip, den sie sich erwartet hatten. Sie stellten sich einen König vor, der sie befreit von der Herrschaft der Römer. Aber einer der wichtigsten Gründe meiner Meinung nach ist sein Umgang mit ihren Gesetzen. Und das möchte ich jetzt noch an einem dritten Wunder erklären. Steht in Johannes 9, 1 folgende. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst die Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Das ist irgendwie eine seltsame Frage. Die Jünger fragen, warum ist dieser Mensch blind, haben seine Eltern gesündigt? Die Das ist ganz ähnlich wie bei Lepra. Damals die Meinung war, wenn jemand blind geboren wurde, dann musste eine schwere Schuld entweder im Leben der Eltern sein oder, klingt komisch, haben sie aber so gedacht, das Kind hätte schon im Mutterleib so schwer gegen Gott gesündigt. Das äußerte sich dann in Tritten, habe ich gelesen. Dann wäre wohl jedes Kind irgendwie ziemlich schwer sündig. Aber genau das wäre der Grund, warum ein Kind blind geboren werden könnte. Das ist wieder eine Art von göttlicher Bestrafung. Anders ist es bei jemandem, der während seines Lebens blind wurde. Dann war es eine einfache Krankheit. Aber dieses Blindgeborenwerden war eben, wie gesagt, eine göttliche Strafe. Und wie ich es vorhin schon erklärt habe, entstand daraus die Lehre, die Juden, niemand kann diese Krankheit heilen, nur der Messias wäre dazu in der Lage. Es geht dann also weiter mit Vers 3. Jesus antwortet darauf, weder noch, antwortete Jesus, vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Ich muss die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, erfüllen, solange es Tag ist. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für diese Welt das Licht sein. Er spuckte auf die Erde, rührte mit dem Speichel einen Brei an und strich ihn auf die Augen des Blinden. Dann forderte er ihn auf, geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort. Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Seine Nachbarn und andere Leute, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten erstaunt, ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte? Einige meinten, er ist es. Aber andere konnten es einfach nicht glauben und behaupteten, das ist unmöglich, er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch ich bin es, bestätigte der Mann selbst. Da fragten sie ihn, wie kommt es, dass du plötzlich sehen kannst? Er berichtete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen. Dann schickte er mich zum Teich Siloa. Dort sollte ich den Brei abwaschen. Das habe ich getan und jetzt kann ich sehen. Wo ist denn dieser Jesus? Fragten sie weiter. Das weiß ich nicht, gab er ihnen zur Antwort. Sie brachten den von seiner Blindheit geheilten Mann zu den Pharisäern. Es war nämlich gerade Sabbat, als Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte. Jesus hatte also dieses Wunder getan. Er hatte wieder ein messianisches Wunder getan. Er hat einen Blindgeborenen geheilt. Und die Menschen sind auch hier wieder sehr erstaunt. Jetzt hatte ich ja gesagt, an dieser Geschichte kann man sehen, warum die Pharisäer ihn so gehasst, kann man schon fast sagen, oder warum sie ihn abgelehnt haben. Das steckt wieder in einem kleinen Detail, was einem gar nicht auffallen würde. Im letzten Vers steht, es war nämlich gerade Sabbat, als Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte. Klingt völlig unspektakulär in unseren Ohren, aber für einen Juden war der Sabbat heilig. Also für uns sollte der Sabbat ja, also der Sonntag ja auch noch heilig sein. Aber es war eines der wichtigsten Gesetze im Prinzip. Deshalb einen kurzen Ausflug zum Sabbat und zu den Gesetzen. In den schriftlichen Gesetzen, in Mose, in den 10 Geboten steht ja eigentlich nur, du sollst den Sabbat heiligen. Und im Prinzip zusammengefasst, dass niemand am Sabbat arbeiten soll. Das mit den Gesetzen hatte sich aber so entwickelt im Laufe der Zeit. Die Pharisäer fanden, es ist zu gefährlich, wenn man die Gesetze einfach so stehen lässt. Wir müssten noch um jedes der Gesetze zusätzliche Gesetze uns ausdenken, dass wenn jemand diese übertritt, dann übertritt er wenigstens nicht das Gesetz Mose. Es gibt ungefähr 600 Gesetze von Mose und zu jedem dieser Gesetze fingen sie dann an, so kleine Mauern noch außenrum zu bauen, die Gesetze schützen sollten. Nur das wucherte dann aus, weil die nächste Generation von Pharisäern sagten dann, die Gesetze unserer Vorgänger sind jetzt heilig, lass uns noch Mauern um diese Mauern bauen. Und was dabei rauskommt, ist der Talmud und der besteht nur aus Gesetzen im Prinzip und ist 12 Bände dick. Jedes so dick wie die Bibel. Ungefähr, also ich habe mir ein Bild angeguckt davon. Also in der deutschen Übersetzung, ich weiß nicht genau. Also es ist unwahrscheinlich, was da passiert ist. Und wenn ich gesagt habe, Jesus hat gegen Gesetze verstoßen, dann meine ich damit, da muss man unterscheiden. Es gibt das schriftliche Gesetz, das sind die Gesetze von Mose, die von Gott gegeben wurden. Und es gibt die überlieferten Gesetze, die werden in der Bibel auch manchmal Gesetze der Ältesten oder so genannt, weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau. Und gegen diese Gesetze hat Jesus ganz bewusst verstoßen. Ich will noch ein Beispiel nennen. Ich habe mich mit dem Thema Sabbat dann ein bisschen beschäftigt und ein bisschen was dazu gelesen. Und wie das ausufert, ist schon wirklich extrem. Ein gutes Beispiel finde ich das zum Tragen der Sandalen. Es ging ja beim Sabbat vor allem darum, man soll keine Arbeit verrichten. Jetzt musste natürlich genau definiert werden, was ist Arbeit. Und es gab damals verschiedene Arten von Sandalen. Und eine Art bestand aus zwei Lagen, Holz und Leder, die mit Nägeln ineinander befestigt wurden. Und diese Nägel hatten nun ein gewisses Gewicht, ein paar Gramm wahrscheinlich nur, aber wenn man jetzt diese Sandalen mit Nägeln an den Füßen hat, dann kommt es einer Arbeit gleich, wenn man beim Laufen ständig die Füße anheben muss. So war es also verboten, und ich habe das Gesetz gelesen von einem jüdischen Rabbi, du sollst keine nagelbeschlagenen Sandalen am Sabbat tragen. Genau, und eine dieser Regeln war eben auch das Gesetz zur Blindenheilung. Das lautete, dass man am Sabbat keinen Blinden heilen darf. Und insbesondere nicht, ich habe mich immer gewundert, was dieser Schuhbrei soll. Es steht wirklich da, man darf am Sabbat keinen Brei anrühren. Es steht wortwörtlich da, man darf keinen Teig oder keinen Brei anrühren. Und sogar, es steht sogar im Zusammenhang, man darf keinen Blinden heilen und schon gar nicht, indem man ihm Wein auf die Augen schüttet oder ihm einen Brei auf die Augen schmiert. Das wusste Jesus natürlich. Und er hat bewusst am Sabbat einen Blinden geheilt und macht dann auch noch so einen Brei und schmiert ihm den auf die Augen. Also das finde ich einfach begeisternd. Und Jesus möchte damit eigentlich ausdrücken, diese Gesetze, die ihr da gemacht habt, die sind einfach lieblos. Weil warum sollte man einem Sabbat nicht helfen dürfen? Das widerspricht eigentlich völlig dem, was Gott mit den Gesetzen sagen wollte oder wofür auch die Gesetze da sind. Man soll nicht arbeiten, ja, aber wenn helfen Arbeit ist, dann hat das Gesetz keinen Sinn. Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht umgekehrt, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Dieser Konflikt, beziehungsweise, dass Jesus jetzt ein messianisches Wunder getan hat, aber dass er gleichzeitig gegen mehrere Gebote verstoßen hat, brachte die Pharisäer natürlich jetzt in einen großen Konflikt. Bei der Dämonenaustreibung hatten sie es einfach so gelöst, sie sagten, er hat seine Macht vom Teufel, dadurch kann er Dämonen austreiben. Würde jetzt aber in diesem Fall nicht viel helfen, weil er hatte jemand geheilt. Das heißt, sie mussten sich eine andere Ausrede überlegen. Sie mussten ja dem Volk irgendwie erklären, dieser Mensch ist nicht der Messias. Deshalb versuchten sie, das Ganze so darzustellen, als sei der Mensch gar nicht, also der Bettler gar nicht blind geboren gewesen, sondern als sei er einfach im Laufe seines Lebens blind geworden. Und mit diesem Hintergrund möchte ich jetzt die Geschichte, das Verhör des Blinden vorlesen. Ist eine relativ lange Geschichte, aber also für mich irgendwie mit diesem Hintergrund eine total lebendige und ganz neu interessant gewordene Geschichte. Ja, es geht weiter. Also es war gerade, die Menschen hatten den Geheilten zu den Pharisäern gebracht. Vers 15. Die Pharisäer fragten ihn, wie kommt es, dass du jetzt sehen kannst? Der Mann erzählte, Jesus strich einen Brei auf meine Augen. Ich habe mich dann gewaschen und nun kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, von Gott kann dieser Mann nicht kommen, denn er hält sich nicht an die Sabbatgebote. Andere aber wandten ein, wie kann ein sündiger Mensch solche Taten vollbringen? So gingen ihre Meinungen auseinander. Dann erkundigten sich die Pharisäer noch einmal bei dem Mann, der blind gewesen war. Durch ihn kannst du jetzt also sehen. Was meinst du denn, wer dieser Mann ist? Er ist ein von Gott gesandter Prophet, antwortete er. Doch die Pharisäer wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen war. Sie ließen deshalb seine Eltern holen und verhörten sie. Ist das euer Sohn? Stimmt es, dass er von Geburt an blind war? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Die Eltern antworteten, ja, das ist unser Sohn und er war von Geburt an blind, das wissen wir genau. Die Eltern. Aber wie es kommt, dass er sehen kann, wissen wir nicht. Wir haben auch keine Ahnung, wer ihn geheilt hat. Frag ihn doch selbst, er ist alt genug und kann euch am besten Auskunft geben. Diese ausweichende Antwort gaben die Eltern, weil sie vor den führenden Männern der Juden Angst hatten. Denn die hatten beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der Jesus als den versprochenen Retter anerkannte. Nur deshalb hatten die Eltern gesagt, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Die Pharisäer verhörten den Geheilten zum zweiten Mal. Sie versuchten ihn einzuschüchtern. Bekenne dich zu Gott und sag die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser Jesus ein sündiger Mensch ist. Ob er ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht, antwortete der Mann. Ich weiß nur eins. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Aber was hat er denn gemacht? Wie hat er dich geheilt? Versuchten sie erneut herauszubekommen. Verärgert erwiderte der Mann, das habe ich euch doch schon gesagt. Habt ihr nicht zugehört? Warum soll ich alles noch einmal erzählen? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Das ist fast schon komisch, diese Stelle hier in der Bibel. Da wurden sie zornig und schrien ihn an, du bist sein Jünger, wir sind Moses Jünger. Von Mose wissen wir, dass Gott zu ihm geredet hat, aber von diesem Menschen wissen wir noch nicht einmal, wo er herkommt. Das ist ja merkwürdig, entgegnete der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir wissen doch alle, dass Gott die Gebete der Sünder nicht erhört, aber wer nach seinem Willen lebt, den erhört er. Noch nie, seit die Welt besteht, hat jemand einem von Geburt an Blinden das Augenlicht geschenkt. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er das doch gar nicht tun. Wütend schrien sie ihn an. Du bist schon von Geburt an ein Sünder und willst uns belehren. Dann schlossen sie ihn aus der jüdischen Gemeinschaft aus. Also ich hatte diesem Verhör eigentlich vorher nie große Beachtung geschenkt. Aber ich finde, ich hoffe, das ist auch ein bisschen rübergekommen mit dem Hintergrund, den ich euch jetzt gegeben habe. Aber ich finde, wenn man die Hintergründe kennt, dann ist dieses Gespräch so lebendig und man versteht einfach, warum die Pharisäer so handeln, warum dieser Mann so antwortet, warum es so etwas Besonderes ist, dass er blind geboren war und jetzt geheilt ist. Und das begeistert mich an diesem Text einfach total. Ja, und ich bin gut in der Zeit, ich möchte jetzt zum Ende der Predigt kommen und möchte dazu einfach noch vorlesen, wie die Geschichte ausgeht. Vers 35 geht's weiter. Jesus hörte, dass sie den Geheilten aus der Synagoge ausgeschlossen hatten. Als er den Mann wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Sag mir, wer es ist, damit ich an ihn glauben kann, erwiderte der Geheilte. Du hast ihn schon gesehen und in diesem Augenblick spricht er mit dir, gab sich Jesus zu erkennen. Ja, Herr, rief der Mann, ich glaube. Und er warf sich vor Jesus nieder. In der Geschichte wird so deutlich, warum Jesus von den Pharisäern oder von den Juden abgelehnt wurde, aber gleichzeitig Einzelne, die eine persönliche Begegnung mit ihm hatten, trotzdem den Glauben an Jesus finden konnten. Das finde ich großartig. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen von meiner Begeisterung weitergeben und euch ein bisschen auch motivieren, euch mit dem Thema und mit dem Neuen Testament, besonders den Evangelien, in der Richtung neu zu beschäftigen. Und ich wünsche uns, dass wir beim Beschäftigen mit dem Evangelium auch wie der Blinde eine Begegnung mit Jesus haben und vielleicht zum ersten Mal oder ganz neu zu dieser Erkenntnis kommen, dass Jesus wirklich der wahre Messias ist. Amen.